Ich war wirklich ein Abziehbild ohne ausreichend Durchdringung.
Was wird denn in Unternehmen erzählt? Geschichten, die dort weitergegeben werden, ohne dass sie jemals überprüft werden?
Dieses berühmte Fake it till you make it ist eben nicht gemeint als du bist falsch, sondern du bist halt am Lernen.
Diese Phase dazwischen, also wo jemand dasteht und etwas redet, ohne dass er es fühlt oder sie, die ist für mich auf der anderen Seite sitzend sehr unangenehm.
Learn, unlearn, repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo Sabine, guten Tag.
Tag Jürgen.
Guten Tag.
Guten Tag.
Die Sonne scheint und ich habe ein ganz hübsches Thema, was auch gleich mit Sonne beginnt, nämlich Schuhhari. Den Scrum-Trainerinnen oder Agile-Coaches dürfte dieser Begriff oder diese Begrifflichkeit geläufig sein. Aber vielleicht haben auch andere Trainings- und Trainerkolleginnen diese Zusammenstellung mal gehört. Schuhhari, es erinnert irgendwie sehr an Johari, also Johari-Fenster oder sowas. Aber es ist was ganz anderes. In Kürze gesagt, mach's nach. Veränder es oder form es um und dann zerstöre es. Es ist ein uraltes Prinzip des Lernens. Ich kenne es ursprünglich aus der Kampfkunst, das darin besteht, dass man erstmal eine Weile lang tatsächlich nur stumpf nachahmt, was der Meister oder die Meisterin einem zeigt, bevor man anfängt, das zu embodyen, also zu verinnerlichen und selbst zu formen, bis man es nachher bricht und was vollkommen anderes daraus macht. Und meine Frage jetzt für diesen Podcast an dich ist, wie denkst du über Modelllernen für uns Trainerinnen? Also du gehst irgendwo bei einem bekannten, berühmten, großartigen Trainerkollegen mit und wie weit geht Imitation bei dir oder wie war das in der Vergangenheit? Fragen über Fragen.
Ein großes, großes, großes Feld. Spontane Assoziationen natürlich irgendwie für mich in Richtung Anfang. Wie war das ganz am Anfang, als ich ins Training gegangen bin? Da hatte ich einen Menschen, der das sehr geformt hat. Zwei eigentlich, aber einer hat das irgendwie stärker geformt. Und ich habe ziemlich sicher nachgeahmt, ohne dass ich es immer bewusst hatte, dass ich nachahme. Mhm. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu dem, was hinter dem Prinzip steht, wenn ich es bewusst betreibe. Wenn ich sage, okay, ich nehme mir jetzt wirklich mal bestimmte Momente, wo ich weiß, die würden mir schwer fallen und da gucke ich mir genau ab, was macht der Mensch da. Mhm. Wenn zum Beispiel eine kritische Situation mit einem Teilnehmenden da ist, dann höre ich genau hin, wie agiert und reagiert dieser Mensch jetzt. Und hinterher ahme ich das bewusst nach, um gleichzeitig aber auch zu fühlen, was davon, ja, wie soll ich das sagen, ist sehr gespielt. Mhm. Ja, also ich kann auf das Positive gucken, ne? Was resoniert wirklich, wo fühle ich das auch, was ich da gerade rede, oder wo habe ich eher den Eindruck, ich rede da was, aber da gibt es gar keine inneren, ja, also wirklich Resonanzen Erfahrung, im Sinne von Schwingungen dazu, ne? Da passiert gar nichts, also ich rede irgendwas, ich bin eigentlich so eine Hülle, die gerade was aufführt und redet. Mhm. Ich glaube, dass wir das ganz viel tun, ohne dass wir es merken und dass es ein Riesenfeld, könnte ich jetzt viel diskutieren. Es ist sicherlich ein sinnvoller Lernweg und gleichzeitig diese Phase dazwischen, also wo jemand dasteht und etwas redet, ohne dass er es fühlt oder sie, die ist für mich auf der anderen Seite sitzend sehr unangenehm.
Wenn das so aufgesagt wird.
Ja.
Du hast es gewiss auch schon mal erlebt, dass du eine Trainerin oder einen Trainer siehst und dann so denkst, das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Irgendwie. Und dann hast du so das Gefühl, das ist wie so ein Abziehbild von diesem anderen Menschen. Also da werden wir eins zu eins Anekdoten oder selbst der Duktus ist der gleiche.
Ja.
Wie hast du dich selbst bei dir dabei vielleicht mal ertappt?
Es ist ja oft leichter, das bei anderen zu sehen. Ne? Yeah. So, wenn ich selber mit einem Menschen face-to-face stehe, der mir extrem ähnlich sieht, muss ich das nicht mal bemerken. Das ist ja das Lustige. Sondern andere, die daneben stehen, grinsen und feixen sich ein und denken sich, ey, die zwei sind ja gerade so ein bisschen spiegelbildlich und merken das aber gar nicht. Ich habe es sehr wahrgenommen bei meinem damaligen Ausbildungstrainer. Also ich habe ja für über 30 Jahre eine Ausbildung auch extern gemacht. Nicht in dem Institut oder Unternehmen, wo ich gerade als Trainerin tätig war, sondern extern. Und damals gab es Johann J. Huber, wenn du das hörst, lieber Johann, ganz liebe Grüße. Und J.J. Huber war wirklich eine Kanone im Train the Trainer. Das war für mich absolut
das sagt sogar mir was.
Hilfreich. Sehr gut. Und ich habe bei J.J. meine Ausbildung gemacht, zusammen mit Sabine damals, seine weitere Trainerin, die in der Runde war. Und ich habe dann mehrfach Kolleginnen und Kollegen in die Ausbildung empfohlen, anfänglich, die neu in das Trainerbusiness gekommen sind. Und dann hat mir jemand erzählt, okay, das hat gerade gewechselt und da ist ein neuer Haupttrainer drin. Und dieser Haupttrainer, dessen Namen ich bewusst nicht nenne, war optisch und in seinen Redewendungen wie ein Abziehbild von J.J. Huber. Was aber leider nicht die Sachen durchdrungen hatte, das Abziehbild, so wie das JJ hatte. Und das ist für mich das klassische Beispiel, dass Teile 2 und 3 von Schuhari nicht erfolgt sind. Also dieses, es wirklich zu verinnerlichen, das finde ich den enorm wichtigen Schritt dazwischen. Wenn mir bewusst wird, ich quatsch das gerade nur, dann ist spätestens der Moment gekommen, wo ich nachforschen sollte und gucken sollte, wo kriege ich jetzt Infos her, wo kann ich mich schlau lesen, wie kann ich mir andere Menschen angucken, wie die in solchen Situationen reagieren, was davon trifft auf Werte, die ich auch teile, was vielleicht auch nicht, was ist da eine Emotion, die der andere Mensch hat, was ist meine Emotion, die dabei eine Rolle spielt. Also dann wirklich die Durchdringung zu beginnen, weil dann kann ich es zu dem machen, was nachher meins ist. Dann zerschlage ich ja letztlich die einmal angenommene oder gelernte Form und habe wirklich dann etwas, was aus mir heraus noch weiterentwickelt wurde. Ich
kannst sogar das Gegenteil, zerschlagen trifft es manchmal auch. Manchmal kann man dann Jahre später das Gegenteil lehren, weil man manchmal, irgendwas, irgendeine Erkenntnis hat, die sagt, nee, das war ganz anders.
Ja, genau. Und gleichzeitig muss zerschlagen nicht zerschlagen sein für mich, sondern es kann auch ein Weiterentwickeln sein, ein anders Füllen, sage ich mal. Ne? Vielleicht sind ja auch Dinge, die ich mir da abgeschaut habe, auch bei einem Schritt zurücktreten und mit Abstand drauf gucken, Sachen, wo ich sage, hey, das ist wirklich, da stehe ich auch dahinter. Also das macht was mit mir. Ja. Ich glaube, dass wir Menschen ja sowieso so lernen. Also als Kinder machen wir das Gleiche. Und wenn es gut läuft, dann schauen wir spätestens als Erwachsene mal, ob die Muster, die wir uns da so aus der Kindheit angewöhnt haben, immer noch tragfähig und hilfreich sind. Dann können wir anfangen, sie zu zerschlagen. Ich glaube, der Teil, den ich kritisch finde, ist der, wo wir es in unbewusster Form tun. Und glauben, dass wir es durchdrungen hätten. Einfach eben daher sagen.
Das ist ja dann manchmal sogar nah am Plagiat. Also jetzt insbesondere, wenn Menschen Geschichten erzählen, vielleicht sogar selbst glauben, dass sie das erlebt haben und dabei in Wahrheit die Geschichte von jemand anders erzählen, die sie halt so oft erzählt haben, dass sie eben, wie gesagt, in dieser Illusion das verkörpern, ja, das mir widerfahren. Erlebst du sowas vielleicht auch bei deinen eigenen Teilnehmenden oder bei anderen Trainerinnen?
Ja, das ist ja auch das ganz große Feld Narrative. Ja, genau, ohne Namen. Und das ist auch das Feld Narrative. Was wird denn in Unternehmen erzählt? Geschichten, die dort weitergegeben werden, ohne dass sie jemals überprüft werden. Mir fällt auch so immer wieder das Buch Factuality ein, während wir hier reden. Was mir dahingehend extrem gut gefallen hat, dass es uns wachrüttelt, wie sehr wir auch dazu gebaut sind in unseren Gehirnen, diese Narrative als Wahrheiten zu empfinden, also wirklich auch zu fühlen und dann weiter zu erzählen und nicht mehr zu überprüfen. Und das
Im Englischen gibt es einen wunderschönen Begriff dazu, ist relativ neu, nennt sich Truthness. Also es ist gar nicht die Wahrheit, Truth, sondern es ist so eine Wahrheitlichkeit, die aber ausreicht so unter Menschen. Ja, so ein Wahrheitchen, das reicht unter Menschen aus, um als solche genommen zu werden.
Das passt total, weil wir ja auch gesellschaftlich dafür viel Anerkennung kriegen. Also wir kriegen ja Schulterschluss und ne, wenn wir die gleichen Geschichten erzählen wie andere, dann fühlt sich das immer sehr angenehm an. Und ich glaube, das ist auch ein relativ schwerer Schritt. Ich weiß noch eine Teilnehmerin von mir, die in einer reinen Männertrainerdomäne unterwegs gewesen ist, Drucker, und auch nur männliche Kollegen als Vorbilder hatte. Ja. Und die in der Ausbildung eine Situation zum Beispiel beschrieb, dass Menschen vor ihr sitzen, die haben mit Tischen trainiert und die Teilnehmenden hatten oft ihre Laptops auf dem Tisch aufgeklappt. Ja. Und ihre Umgehensweise damit, wenn sie das geärgert hat, war, dass sie rumlief und die Laptops zuklappte. Ja. Was natürlich so auf Augenhöhe und im sich auseinandersetzen und Umgang miteinander nicht der Weg ist, den ich richtig cool finde. Und die Veränderung, die sie in der Trainerausbildung gemacht hat, war für mich eine unglaublich faszinierende. Und sie hat irgendwann wirklich auch genau das formuliert und gesagt, ich hatte nur die Vorbilder dieser Art und Weise und war ganz sicher, dass es richtig ist, auf so eine Art zu machen. Und jetzt habe ich überhaupt erstmal die Chance, nochmal zu überlegen, ob ich das wirklich gut finde und welche Auswirkungen das noch hat, was ich da tue, und mir meinen eigenen Weg zu suchen. Das heißt, dieses das H und das Ri nach dem Show, ich glaube, das braucht auch, oder was heißt braucht, aber zumindest hilft es sehr, aus dem eigenen Umfeld mal rauskommen zu können. Wenn ich höre, dass manche Trainerinnen und Trainer nur innerhalb ihres Unternehmens ausgebildet, weitergebildet werden, auch nicht wirklich zu Trainerkongressen gelassen werden, sondern so ein Festhalten passiert. Ne? Oh mein Gott, die Menschen sind sehr fit und machen eine tolle Arbeit und ich könnte die ja loswerden, wenn ich die jetzt in einen Verband schicke oder ihnen auf anderen Plattformen ermögliche zu sehen. Gibt noch andere Stellen, in denen Trainern agieren. Dann haben wir aber diesen Effekt auch, dass da keine anderen Modelle mit ins Spiel kommen und keine, oder dass es sehr viel schwerer ist, solche angewöhnten Muster tatsächlich zu hinterfragen. Ne?
Ja.
Das erlebe ich schon. Wie ist das für dich, dieses Thema? Du hast ja auch ein starkes Vorbild gehabt, von dem du lernen durftest.
Einige. Also ich oute mich mal hier vor Öffentlichkeit, dass ich tatsächlich in meiner frühen Jugend tatsächlich von meinem Vater Modelle erklärt bekommen habe. Und der hat mir dann auch gesagt, was ich sagen muss. Und dann bin ich in das Training gegangen und ich habe das gesagt, so wie er das gesagt hat. Ich war wirklich ein Abziehbild, ohne ausreichend Durchdringung. Ich wusste, wie es Vier-Ohren-Modell funktioniert, was man damit macht und so. Aber ich hatte kein Gefühl. Mir fehlten auch, ehrlich gesagt, mir fehlte die Lebenserfahrung, um das zu füllen mit Ideen. Für manche Hörerinnen, ich habe mit 16 begonnen. Ich hatte keine Ahnung vom Leben oder Konflikten oder solchen Dingen. Aber ich habe das so naiv gesagt und ich glaube, die Leute mochten mich, weil ich so naiv war und es irgendwie so lustig war. Aber die Erkenntnisse gerade jetzt in vielen Modellen, manche erst vor einigen Jahren, würde ich sagen, also Spiral Dynamics habe ich, glaube ich, erst letzte Woche, ein bisschen länger her schon verstanden, oder einigermaßen verstanden. Aber dieses Lernen erstmal von so einem Vorbild wurde dann verstärkt, wenn ich wirklich Fan war. Also ich hatte so eine Phase, da war ich Tony Robbins, für meine Teilnehmenden schlimm gewesen sein, dass ich dann von so Aufpumpveranstaltungen zurückkam und wirklich in demselben Duktus, auch teilweise ins Englisch fallend, dann Tony nachgemacht habe. Und das ist eine Erfahrung, würde ich sagen, aber es ist, kann nicht der richtige Weg sein. Ich hätte dann eine andere Begleitung gebraucht. Und es gab dann wenige Unternehmen, wo mein Vater und ich beispielsweise gleichzeitig trainiert haben. Die Deutsche Bahn AG war eine davon, kann ich heute sagen, weil es 30 Jahre her ist. Und da hatten wir die Namen der große Wolf und der kleine Wolf. Der große Wolf, weil er groß und böse war, und der kleine Wolf, weil er irgendwie lieb war. Und das war schon niedlich. Und trotzdem möchte ich, das ist jetzt komisch, also alles andere als irgendwie innerlich abgestimmt, aber ich möchte jeden angehenden Trainer und jede angehende Trainerin dazu anhalten, damit zu spielen, weil auch Kinder tun das. Also sie haben ein Idol, irgendwie ein Modell, David Beckham auf dem Fußballplatz, und dann rufen die dann auch immer, ich bin David. Und dann spielen die auch wie David Beckham, sie glauben es zumindest. Das ist ein Teil des Lernens. Das ist vielleicht ganz gut, wenn es nicht so ist wie bei mir, dass es an so Orten stattfindet, wo es so peinlich werden kann. Aber dass man sich auch zutraut, in so eine Rolle reinzuwachsen. Dieses berühmte Fake it till you make it ist eben nicht gemeint als du bist falsch, sondern du bist halt am Lernen. Und solange man lernt, ist man halt nicht authentisch. Und das dann nicht zu übertrieben zu machen, sich zu weit von sich zu entfernen, ist nicht gut. Aber wir leben auch durch die Vorbilder, die wir haben in unserem Leben.
Ja, letztlich könnten wir ja gar nicht die Veränderungsprozesse unserer Teilnehmenden unterstützen, wenn wir nicht auch an dieses Prinzip glauben und das auch immer wieder, ja, nicht nur verstärken, könnte man fast sagen, ne? Indem wir sagen, du mach einfach hier mal, gerade hier in diesem geschützten Raum, nimm doch mal die Formulierung, die du gerade gehört hast, und sprich sie mal und sprich sie auf, von mir aus, 7 Arten, zeichne sie dir auf, während du sie sprichst, nimm dein Handy dazu, mach Sprachaufnahmen davon und hör dich dann hinterher selber mal an, ob das so schräg klingt, wie du es sich anfühlt für dich, weil es einfach für dich noch ungewohnt ist. Aber im Außen wahrscheinlich ganz viele sagen werden, so wie bei der eigenen Stimme, die wir ja, wenn wir sie hören, oft erstmal völlig entsetzlich finden und uns dann klar machen, die mute ich die ganze Zeit meiner Umwelt zu, also wirklich dauernd jetzt euch auch gerade. Und andere sagen dann, was ist für ein Problem mit deiner Stimme? Und genauso ist das ja auch, wenn wir wirklich bewusst Verhalten verändern und Reaktionen verändern und letztlich auch bis hin zu unserer Identität in bestimmten Rollen, die wir verändern wollen, weil wir sagen, nee, ich bin nicht fein mit dem, wie es bisher war. Und eben die Menschen, auf die wir treffen, die sagen, ich bin halt so. Ja. Das ist dann schwer, dass sie sich in unseren Trainings oder Coachings oder sonstigen Maßnahmen auch tatsächlich bewegen. Bei Mediation das gleiche Thema, wenn da jemand ist, der sagt, ja, ist aber so, dass das andere Mensch das Problem ist, bei mir ist alles super, dann brauchen wir nicht großartig weiterzumachen. Ne?
Ja,
und insofern diese Bereitschaft zu sagen, ich höre mir da was an, ich nehme davon was auf, ich benutze das erstmal für mich, auch wenn es noch nicht ganz meins ist, und fühle dahin und gucke vielleicht auf das, was ich damit erreiche und die Wirkung, die ich erziele. Und wenn ich merke, das ist eigentlich schon eher das, was ich will, dann fange ich ja auch an, es mit Überzeugung zu tun und stärker dann wiederum zu meinem eigenen Ding zu machen. Also genau dieser Prozess. Ne?
Ja. Und es gibt so Millionen Beispiele dafür, wie das in so vielen kleinen und großen Dingen sich widerspiegelt. Diejenigen Hörerinnen oder Hörer unter uns, die in der Lage sind, einen Anzug oder ein Kostüm zu tragen, das gibt diesen Moment, wo man das allererste Mal als Junge, jetzt in meinem Fall, einen Anzug anhatte. Wir waren da wie reingestellt. Das war so, man sieht es jungen Leuten auch immer an, dass die da reingestellt sind. Und das liegt nicht da am Schneider oder an dem Schnitt, sondern wir sind so damit beschäftigt, Handy in die Hosentaschen, aus den Hosentaschen, am Ärmel rumfummeln, uns irgendwie anders hinstellen, das Revers gerade ziehen. Und man merkt das, früher noch so Auszubildenden irgendwo in der Bank oder sonst wo, wie ungewohnt das ist.
Konfirmation wird auch Konfirmation, gerne genommen.
Oder
sowas.
Abiball oder so.
Genau.
Und natürlich, fake it till you make it, das ist nicht gewohnt, das ist Schuh. Aber irgendwann, also ich bewundere das bei dann Männern, die gerne Anzüge tragen, da ist das so lässig, als ob die eine Sportjogginghose anhaben oder so. Das ist einfach, gehört zu ihnen. Und deswegen ist dieses ein Vorbild haben dann nicht verkehrt, zumal wenn man jetzt beim Anzug jetzt auch Vorbilder hat, wer jetzt besonders gut Anzüge tragen kann, keine Ahnung, Sean Connery als James Bond oder jemand anders, dann hat man wenigstens was, woran man sich festhalten kann. Und vor kurzem einem Podcast gehört, wo es unter anderem darum ging, welche Art von Serien schauen wir und wie stark ist unser Wunsch danach, uns zu identifizieren mit irgendjemanden in dieser in dieser Serie. Und was wir damit machen ist, wir folgen unseren Vorbildern, wir werden aber auch ein bisschen so. Ich glaube, dass die uns sehr prägen, Figuren, die unser Commitment haben in diesen Serien, egal wer es ist. Mhm. Und also in meinem Fall ganz klar Gandalf, also logisch. Aber wobei ich finde Gollum auch nicht verkehrt. Aber das, man überprüft dann seinen eigenen Alltag und kann ja immer spüren, auch wie stark ist meine Abweichung von meinem Modell oder von meinem Vorbild. Und wenn man dann eben so ein Vorbild hat wie Sir Peter Ustinov, reagiert man in manchen Stellen anders, als wenn das Vorbild halt, mir fällt jetzt kein Gegenstück ein, Jean-Claude Van Damme, wobei der ist auch cool. Der ist wirklich,
ja, ich
habe viele Vorbilder.
Ich habe viele.
Also ich wäre gerne so eine Mischung aus Gandalf, Peter Ustinov und Jean-Claude Van Damme.
Ich möchte gerade überlegen, wovon den Körper, wovon den Geist. Ja, okay,
den Körper von Sir Peter Ustinov auf jeden Fall. Die Beweglichkeit von Gandalf und die Weisheit und so.
Von Van Damme. Das bringt mich auch zu dem Punkt, dass wir ja damit auch immer wieder arbeiten, ne? Dass wir auch sagen, such dir Vorbilder im Führen zum Beispiel. Ne? Wer fällt dir da ein? Und das kann alles sein. Das kann auch eine Comicfigur sein, die bestimmte Eigenschaften verkörpert, die ich cool finde. Oder eben auch eine Figur wie bei mir aus Harry Potter, wenn McGonagall halt in ihrer Art zu führen etwas ist, wo ich manchmal denke, ja, genau das ist jetzt das, was mir hilft. Ja. Dann kann mir das ja auch durch kritische Momente helfen, so wie du gerade sagst, was würde denn jetzt tun? Und das sind Kreativitätstechniken, die nutzen so etwas. Und das läuft natürlich auch im Verhalten, dass wir das ausnutzen können. Und ich selber merke, dass es bei mir auch so eine totale Gegenwehr gibt gegen dieses Nachäffen oder Nachmachen. Ja, ich möchte meins haben, meine Unabhängigkeit. Ich bin schließlich ich. Und das hindert natürlich an der einen oder anderen Stelle auch daran, aus meinen Mustern rauszutreten, wenn ich das zu stark tue. Und ich erinnere eine kritische Situation mit einem Teilnehmenden, wo wir beide auch gesprochen haben und du mir diese Frage gestellt hast, wer mich da jetzt sozusagen als mentale Unterstützung begleiten könnte, und das war McGonagall. Und das fand ich extrem hilfreich.
Hast, ja. Diesen Zauberspruch das wollte ich schon immer mal machen.
Genau.
Na, das war gut.
Und eine Runde klug geschwätzt. Diesmal lassen wir ChatGPT zu Wort kommen. Ich habe gefragt, was ist Shuhari in deiner Definition und wie lässt sich das übertragen auf Kommunikationstrainings? ChatGPT, ich zitiere, das Prinzip stammt ursprünglich aus den japanischen Kampfkünsten, lässt sich aber super auf viele Lernprozesse übertragen, inklusive Kommunikation. Shuhari beschreibt die drei Stufen des Lernens, Shu, Ha und Ri. Dabei sagt ChatGPT, genau wie wir auch, Shu ist die Phase des Nachahmens. Das heißt, du erlernst Grundlagen, du probierst Methoden und Techniken von Vorbildern aus. Und das heißt, du nimmst einfach das, was du angeliefert bekommst, sozusagen aktives Zuhören, offene Fragen oder irgendwelche körpersprachlichen Hinweise, und ahmst sie schlichtweg nach, damit du sie dir nach und nach einprägst. H übersetzt das ChatGPT mit Regeln brechen und anpassen. Das heißt, du hast die Grundlagen drauf und jetzt fängst du an, sie ein Stück zu hinterfragen und auf deine Situationen anzupassen. Das heißt, du entwickelst einen eigenen Stil mehr und mehr. Du biegst zum Beispiel die Regeln ein Stück in der Kommunikation und guckst, was ist in dieser spezifischen Situation aus deiner Sicht noch passender. Und so langsam merkst du, dass einige Techniken halt bei manchen Menschen besser wirken und entsprechend orientierst du dich daran, was du auswählst aus dem, was du kennengelernt hast und wie du es veränderst. Ri übersetzt ChatGPT mit Meisterschaft und Innovation. Das ist die Phase, wo du die Regeln komplett ignorierst. Das heißt, du bist so gut, dass du intuitiv und spontan reagierst. Und das bedeutet wiederum für dich als Trainerin und Trainer, dass du in dieser Phase des Ri eigentlich nur noch begleitend da bist und vielleicht sogar ein bisschen anstachelnd im Sinne von, hey, da geht doch noch mehr und du kannst auch noch kreativer rangehen. In der H-Phase, dass du da wirklich eben auch guckst, dass die Variationen stattfinden, dass du auch nicht mehr so viel selbst reingibst, sondern auch diejenigen sich überlegen lassen, was wollt ihr tun, wie willst du das jetzt lösen, wie willst du da rangehen. Und im Schuh kannst du über Rollenspiele tatsächlich mit recht klaren Orientierungen reingehen und Tipps geben und sagen, probier genau das einfach mal aus und schau mal, was es bewirkt und wie es sich für dich tatsächlich spricht. Das war eine Runde klug geschwätzt heute mit ChatGPT.
Diese Scheu davor, das zu tun, geht bei manchen Menschen so weit, dass die sich weigern, irgendetwas an sich zu verändern. Aussagen bekommt man ja auch manchmal von Teilnehmenden. Mir hat mal eine Teilnehmerin, das war allerdings unter, ich glaube, 250 Teilnehmern online, habe ich die ein bisschen blöd formulierte Frage gestellt, geht mal in Breakout-Session und bequatscht mal, was könnt ihr selbst lernen, das euren Wert für andere Menschen erhöhen könnte. Und ich habe im Kopf natürlich an solche Dinge gedacht, die nützlich sind für andere oder tatsächlich genussvoll. Also ich habe auch das Beispiel genannt, wenn ein Mensch kochen lernt, lernt er das nicht nur für sich selbst, sondern erhöht seinen Wert für seine Freundschaft und für seine Freunde. Und das hat diese junge Frau aber missverstanden und kam zurück aus der Breakout-Session und sagte, ich will meinen Wert gar nicht erhöhen, die sollen mich so nehmen, wie ich bin. Und und sie meinte, zu Recht, ich muss es dann hinterher erklären, dass man sonst weniger wertvoll ist als Mensch, so war das gar nicht gemeint. Aber es gibt diese Menschen, die sagen, man nimmt mich so oder man lässt es. Und und auf die Spitze getrieben ist das so ein Meme, das auch ab und zu über Social Media geht. Das ist dieser Spruch, der Mensch wird als Unikat geboren und stirbt als Duplikat. Und das ist so zynisch und so doof, ich bin einfach sprachlos, weil wenn wir das Unikat bleiben wollten, dann müssten wir eigentlich ab dem Alter von 5 spätestens aufhören, uns an Menschen anzupassen, also an deren Kulturen, Adaptionen, an ihre Präferenzen, was auch immer, und einfach nur unser Ding durchziehen. Also Psychopathen.
Ja, und gleichzeitig ist das, finde ich, hat das eine andere Seite. Wenn du an das Male, du solltest nur einen Tisch malen, den Moment denkst mit deinem Sohn, der in einer Situation, wo Kinder noch nicht viel zeichnen können, nämlich bei Eintritt in die Schule, da viel mehr aus einem Tisch gemalt hat und die Lehrkraft, statt zu sagen, Mensch, das ist ja super kreativ oder das ist ja toll, auf was für Ideen du hier alles gekommen bist, dieses, du solltest nur einen Tisch malen, Ben sagt, das ist wiederum der andere, die andere Seite davon, also dieses, wir wollen ja auch nicht in irgendwelche zu engen Schubladen uns pressen lassen oder selber reinpressen. Insofern
ist es wahrscheinlich das mal, auch
wie
eher
immer,
damit gemeint.
Kommt es wieder darauf an, ne? Wie immer.
Na gut.
Und gleichzeitig finde ich das aber spannend, weil das ist auch der innere, im Zweifel, Zwiespalt, in dem wir dann hängen, wenn wir was erleben, was jemand anders tut. Gibt es wahrscheinlich auch wieder Engelchen, Teufelchen oder zwei Seiten, die in uns ziehen. Einerseits die, die gerne das nachmachen mag, und die andere, die vielleicht reinfunkt und sagt, nee, das bist du nicht, das gehört nicht zu dir. Lass dich da jetzt nicht irgendwie in ein neues Schema pressen.
Du hast natürlich wie immer recht, dass es auf den Grad dessen ankommt.
Endlich hast du es mal erkannt.
Ja, natürlich, den Grad dessen ankommt, weil es geht ja nicht darum, dass man sich dann verbiegen lässt oder limitiert. Mhm. Das Beispiel mit Ben ist eine eindeutige Limitation, die nachhaltig sein kann und oder verbiegen. Aber das ist die eine Seite dieser Pole, und die andere Seite ist die, dass man halt gar nicht adaptiert. Und adaptieren zwischen Menschen, also in den Rapport gehen, fängt ja damit an, dass man in eine Fußballkneipe geht und sich da ein bisschen anders verhält, als wenn man jetzt gerade auf einer Beerdigung ist. Wie gut das ist, dass wir uns anpassen, dass dann nicht einer auf der Beerdigung grölt, Handy in tiefer, Handy. Oder viel trinkt oder vielleicht auch doch.
Obwohl, das soll ab und zu mal passieren, habe ich mal nur so hörensagensmäßig.
Und das kann dann auch tröstlich sein. Also ich glaube, wir bleiben dabei, es kommt immer drauf an. Aber die Furcht davor, etwas, was jemand anders saugut macht, selbst auch so saugut zu machen, diese Furcht würde jede Meisterschaft verhindern, weil Also gerade wenn Menschen Handwerk lernen und nicht eines Tages den Meister übertreffen wollen, dann geben sie praktisch nur das weiter, was der Meister bis dahin erlangt hat. Aber für den wahren Meister ist das der höchste Grad der Meisterschaft, dass deine Schüler dich übertreffen. Die gucken deswegen, also die richtigen Meister gucken deswegen auch dahin, weil sie wissen, das ist eh nur ein Weg und nicht ein Ergebnis von irgendwas.
Mhm. Und ich hänge irgendwie immer noch in so einer Schleife, in diesem Zwischending, ne? Zwischen wir wollen uns nicht verbiegen und gleichzeitig wollen wir uns anpassen. Es gibt ja auch unterschiedliche Begabungen dafür oder unterschiedliche schon vorhandene Wege, wie sehr man sich anpasst. Ne? In den Rapport zu gehen, ist ja was manche Menschen sich abgewöhnen müssen, damit sie es nicht tun, in dem Moment, wo sie vielleicht auch sagen, ich möchte mich gerade ein bisschen abgrenzen und habe eigentlich gerade mit mir selber zu tun und trotzdem sprechen ganz viele Leute mich mit ihren Problemen an und haben den Eindruck, dass ich hier offene Ohren signalisiere. Yeah. Ich muss eher lernen, nach außen auch zeigen zu können, nein, jetzt bitte gerade nicht. Und andere wiederum, denen fällt es wesentlich schwerer, dieses Mitschwingen zu praktizieren. Für die ist das ein echtes Lernfeld. Und die haben natürlich auch beim Shohari Schwierigkeiten oder denen fällt das schwerer. Da ist es eher die Logik, über die sie gehen können, um vielleicht selber zu sagen, ja, okay, ich könnte das auch auf meine Weise formulieren, aber ich bin vielleicht gar nicht der Typus, der so leicht von anderen lernen kann. Auch das finde ich wieder interessant darin, ne? Weil du hast es ja gesagt, es kommt aus dem agilen Kontext und als die eine Form, da kriegen wir ja sowieso immer sehr schnelle Allergieerscheinungen, wenn sowas verbreitet wird. Das ist der einzige Weg. Und das ist auf keinen Fall der einzige Weg, aber es ist einer der Wege, von denen ich denke, sie sind sehr wertvoll. Und das ist ja so ein bisschen die Schleife, die sich bei mir schließt, wenn ich es in bewusstem Sinne tue.
Ja,
also wenn du dir klar bist, dass du gerade, dass du gerade so ein bisschen Tony Robbins-mäßig unterwegs bist, dann kannst du auch anders dosieren, dann kannst du auch anders gucken, welche Reaktionen du damit hervorrufst und kannst es eher wieder zu deinem machen, als wenn du das gar nicht realisierst und da blind so diese Nachahmung wirst, wie ich das damals zumindest von außen empfunden habe bei dem Nachfolger von J.J. Huber.
Aha, genau. Nun, also bis zu einem gewissen Grad sollte man sich seine Modelle auswählen. Was war die Heldin oder der Held deiner Kindheit?
Ganz eindeutig Bibi Langstrumpf.
Ja. Und ich sehe das Ergebnis dessen. Sabine macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt.
Genau. Ganz genau. Und wollte immer auf jeden Fall in einem kunterbunten Haus mit Pferd und Affen leben.
So weit ist es nun. Das ist sehr schön. Danke für das Gespräch.
Dein Held der Kindheit, den will ich noch wissen, bevor ich dich verabschiede.
Ich habe schon gesagt.
War das von Anfang an Gandalf?
Als ich den Herr der Ringe das erste Mal mit 2 Jahren las, dann fiel mir diese Figur hin. Nein, gar nicht. Ich habe aber den Herr der Ringe tatsächlich ziemlich, ziemlich früh gelesen und du weißt, dass der unfassbar viel geprägt hat in meinem Leben.
Absolut. Das
könnte ich jetzt aufzählen, die ganzen Werte dahinter, aber ich erspare das. Ich bin auch ein Fan von La Ligne gewesen, das ist ein italienischer, eine Comicfigur, die nur aus einer Linie besteht.
Ach, ich erinnere den kleinen Mann, ja, genau.
Und mein Bruder und ich, wir waren sehr geprägt durch den Humor dieses und den Zynismus dieses Wesens. Also es gibt viele, viele Modelle in meinem Leben.
Wundervoll. Ich danke dir für dieses wunderbare Thema und wir beide wissen wieder, es kommt darauf an.
Und das immer. Bis bald.
Bis bald, ciao, ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.